Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Es ist endlich wieder soweit. Es geht weiter mit Liga 3 und dem Spiel heute gegen den MSV Duisburg. Zuvor wollen wir euch aber Teil 2 des Podcasts mit Peter Kaiserlett nicht vorenthalten. Hier sind die Höhepunkte.
Wir hätten mit diesen Fußballern niemals absteigen dürfen. Ja? Wir hatten da wirklich eine gute Mannschaft, auch schon vor der Saison. Ja, da, vor dem ersten Spiel gegen Fürth, da haben wir gesagt, hey, da waren wir hier auf dem Trainingsplatz, da sind die aus dem Bus ausgestiegen, da war eine Euphorie, da bin ich gefeiert worden, ja, von den gleichen, die mich dann 9 Monate später verteufelt haben. Ja. Ich bin an dem Morgen an mein Auto gegangen und habe einen Zettel an meinem Auto gefunden. Und da stand drauf, geh nicht zur Mitgliederversammlung, ich weiß nicht mehr wörtlich, wir wissen jetzt, wo du wohnst und wo dein Auto steht. Ja, so sinngemäß war das gestanden. Und hier bei 60 ging es um ganz andere Themen, ja, um Bagatellen teilweise, wie man die sich mal da gestritten hat, und zwar stundenlang. Das macht einfach keinen Spaß. Jetzt sehe ich doch schon wieder, jetzt kommt da wieder der Nachfolger von einem Herrn Scharold. Und wenn ich schon wieder sehe, dass da es so aussieht, jedenfalls für mich von außen, dass mit dem 50+1 schon wieder einer durchgedrückt werden soll, der bis jetzt, so sehe ich das, höre ich das, aus der 5. Liga. Ja, wenn die Ambitionen sind, jetzt aufzusteigen in die 2. Liga, ich weiß sehr wohl, was ein Herr Scharold gemacht hat und auch die Vorgänger. Das ist nicht so ganz so ein einfacher Job.
Radis Erben, der Löwen-Podcast. Hand aufs Herz.
Wir wollen nochmal drauf zurückkommen auf diese Horrorsaison, die da gespielt wurde 2016, 2017. Man hatte Vitor Pereira in der Winterpause 16, 17 verpflichtet, viele, viele Spieler. Gab diese Aussage, we go to the top. Es soll auch den Kontakt zu Jos Luhukay gegeben haben. War das im Nachhinein vielleicht ein Fehler, einen Trainer zu verpflichten, der Deutsch nicht gesprochen hat?
Ja und nein. Also gibt ja auch genügend andere Beispiele von Trainern, die die Sprache nicht konnten und die erfolgreich sind, also die des jeweiligen Vereins. Sicher war das im Endeffekt schon ein bisschen ein Problem, muss ich sagen, weil der Vitor Pereira war aus meiner Sicht und von vielen anderen Leuten, auch der Birovgard, ist immer wieder bestätigt, ein super Trainer. Und auch menschlich unheimlich offen und ganz toller Typ. Ich habe heute noch Kontakt mit ihm. Wir schreiben uns immer noch so einmal im Monat hin und her. Ich verfolge auch seinen Werdegang. Der hat ja alles richtig gemacht, ja? Dass er nach China gegangen ist. Ist da sehr erfolgreich, verdient viel Geld.
Meister geworden dort.
Meister geworden dort. Und der war vorher sehr erfolgreich bei seinen Vereinen. Bei uns genau das Gegenteil, muss man leider sagen. Er hat sich dann auch noch, das fand ich ganz lieb von ihm, hat sich bei mir entschuldigt. Ja, es tut mir leid, dass wir abgestiegen sind. Und die Spieler, die geholt worden sind, da sind ja welche eingeschlagen und waren auch sehr gut. Ich denke nur an den Bar. Der war sicherlich ein toller Spieler. Der linke Verteidiger, der Lumor, den habe ich jetzt erst wieder gesehen. Der spielt bei Mallorca und spielt da gegen Real Madrid und hat auch teilweise da namhafte Spieler schon abgekocht. Ja, das war auch kein schlechter Fußballer. Hamilton war am Anfang, hat er 2, 3 super Spiele gemacht, war schnell. Ich weiß auch nicht, was da war. Ich glaube, was im letztendlich der Knackpunkt war, dass es dann auch diese Grüppchenbildung innerhalb der Mannschaft gab. Das habe ich sogar als Präsident mitbekommen, obwohl ich ja nicht täglich da irgendwo im Trainingsbetrieb oder Spielbetrieb da teilgenommen habe. Aber ich habe das mitbekommen, weil ich im Trainingslager war, da ging das schon ein bisschen los. Und dann habe ich das mitbekommen vor den Spielen, zum Beispiel in Regensburg. In Dresden war ich da mit der Mannschaft, da mit den Mittagessen und habe dann den Nachmittag mit denen verbracht. Und da hast du schon mitgekriegt, es gibt also da die ich sage immer die Jugos, das meine ich jetzt nicht abwertend, aber den Kreis da um Olic, Dann gab es die um den Mölders rum, den Kreis, da waren ein paar Leute, also, und dann gab es die Brasilianer bzw. Portugiesen. Da war das natürlich sprachlich bedingt schon, ja, dass die konnten sich ja gar nicht untereinander teilweise verständigen. Und das glaube ich, wir hätten mit diesen Fußballern niemals absteigen dürfen. Ja. Wir hatten da wirklich eine gute Mannschaft, auch schon vor der Saison. Vor dem ersten Spiel gegen Fürth, da haben wir gesagt, hey, da waren wir hier auf dem Trainingsplatz, da sind die aus dem Bus ausgestiegen, da war eine Euphorie. Da bin ich gefeiert worden, ja, von den gleichen, die mich dann 9 Monate später verteufelt haben, ja.
Unter anderem für die Verpflichtung von Stefan Aigner.
Ja, unter anderem das war ja überhaupt die Königsverpflichtung in Anführungszeichen damals, weil jeder gesagt hat, dass du das geschafft hast und da hatte ich wirklich was damit zu tun, weil ich dann extra beim Hassan war und den Hassan bis nachts um 1 genervt habe damit, dass er seine Unterschrift darunter setzt. Ja. Weil ich gesagt habe, das braucht er, wir brauchen so eine Identifikationsfigur, an dem hängen die. Das war natürlich leider, wenn man es im Rückblick jetzt sieht, war es das nicht wert, dieser Aufwand. Ja. Weil der Eigner hat am Anfang ein paar gute, dann war er leider verletzt. Und dann ging was los, das war schon im Trainingslager in Portugal, wo ich da längere Gespräche und auch hier vorne im italienischen Restaurant mit ihm geführt habe, gesagt, weil er dann gesagt hat, ja, das ist nicht mehr mein Verein, da spielen so viele Ausländer, in der Kabine wird kein Bayerisch gesprochen. Da habe ich gesagt, haben sie bei dir in Frankfurt Bayerisch gesprochen? Auch nicht, ja. Also ich meine, das ist nun mal der Profifußball heute, dass da Leute aus allen Herren Ländern, bei Bayern wird auch nicht Bayerisch in der Kabine gesprochen. Ja.
Was Hasan Ismail immer wieder vorgeworfen wird, dass der Verein mehr oder weniger jetzt sehr, sehr viele Schulden hätte, aber man darf ja auch nicht vergessen, der Verein hat einen Fitnessraum oder eine Fitnesshalle, neue Plätze. Stört dich das ein bisschen, dass da so ein negativer Touch reinkommt?
Ja, nein, natürlich stört einen das, weil das waren ja, also sagen wir mal so, diese Entscheidungen damals, sich mehr, noch weiter zu verschulden bzw. dann noch mehr zu investieren, brauchen wir bloß über INR. INR war ja eine Investition auch, der war nicht billig, ist logisch, der geht ja nicht von Liverpool weg oder geht nicht zu 60, weil er schon immer in 60er Bettwäsche geschlafen hat. Ja. Sondern der ist zu 60 gekommen, weil er da eine Perspektive gesehen hat und weil auch die Kohle gestimmt hat, ja. Das muss man doch ehrlich sagen. Aber da hat auch wiederum der gesamte Verwaltungsrat hat diesen nicht günstigen Investitionen in ein INR zugestimmt. Ja. Und weil alle gesagt haben, Mensch, jetzt kommt da endlich mal ein super Profi. Ja. Das ist einer, dem so einen haben wir gebraucht. Ja. Und das war, wir haben ja das alles da schon ausgerichtet und der INR hatte ja schon über seine Connection hatte der schon verschiedene Spieler an der Hand für die nächste Saison, wo man dann gesagt hat, so, und nächstes Jahr da packt man es, da geht es auf, da geht es jetzt Richtung erste Liga.
Welche Pläne hat Hasan Ismail da wirklich gehabt? Es gab das Gerücht, dass Jürgen Klopp dann irgendwann mal Löwentrainer werden soll, wenn 60 in der Bundesliga spielt und so weiter und so fort.
Ja, also gut, der INR hat den Jürgen Klopp zu Liverpool geholt. Da kommt natürlich dann die Assoziation wieder. Wenn jetzt alles gut läuft, dann holt er den auch wieder. Aber das ist doch Utopie. Also da kann man jetzt drüber spekulieren, ob das jemals möglich gewesen wäre. Vielleicht, wenn wir in die erste Liga aufgestiegen wären und der hätte die Perspektive und die Euphorie da bei 60, das weiß man alles nicht.
Aber es heißt, Peter, dass das INR regelmäßig Kontakt hatte mit Jürgen Klopp, auch bezüglich Spieler von 1860.
Der hatte regelmäßig Kontakt, das weiß ich, und der hatte auch zu mir. Und das ist eines unter vielen traurigen Dingen, dass das jetzt halt so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil ja, wir hatten uns das schon verabredet, dass wir zum Spiel von Liverpool fahren und ein Abendessen mit Jürgen Klopp arrangiert, ja. Und ich finde den Typen unheimlich sympathisch und toll, den Jürgen Klopp. Und darauf hatte ich mich schon insgeheim da auch gefreut, ja. Das hat aber nichts zu tun, dass ich glaube, dass der dann bei uns Trainer mal irgendwann gewesen wäre. Aber der INR hatte immer noch einen sehr engen Draht zum Jürgen Klopp.
Hand aufs Herz, welche Entscheidungen aus deiner Ära hättest du oder würdest du heute anders treffen?
Also muss man ja eins sagen, der Präsident ist ja gar nicht in der Lage, alleine irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ja? Sondern die Entscheidung, was den Profifußball angeht, und nur das reden wir ja. Ich habe Entscheidungen getroffen, eine Viola Oberländer einzustellen und überhaupt diese Position zu schaffen, ja, die es gar nicht gab bei uns.
Vereinsmanagerin,
ja. Diese Entscheidung, die konnte ich auch nur wieder mit dem Vereinsrat, aber das sind Sachen, die habe ich angeregt und dann auch dazu gebracht. Diese anderen Entscheidungen sind ja nicht von mir gekommen, sondern die konntest du ja als Vereinspräsident ja gar nicht entscheiden. Sondern die kamen aus der KGAA heraus, von dem Geschäftsführer, der hat die Spieler verpflichtet. Der hat, ob das ein Olli Kreuzer war, der ist gekommen und hat gesagt, wir haben den und den Spieler. Und wir haben den dann, wenn es in der entsprechenden Größenordnung war, entweder zugestimmt oder nicht. Und das ging auch nur wieder über den Verwaltungsrat. Das ging nur über eine Mehrheit im Präsidium. Ja, das waren ja niemals alleinige Entscheidungen von mir. Gott sei Dank ist es nicht so, dass da einer alleine Entscheidungen treffen kann. Ja. Sondern das waren immer gemeinsame Entscheidungen von Leuten, die auch da heute noch sind und heute diesen Weg eben verteufeln. Ja.
Du hast den Namen Oliver Kreuzer angesprochen. Ist es im Nachhinein ein Fehler gewesen, dass man sich nicht noch mehr hinter ihn gestellt hat und ihn auch verteidigt hat vor Hasan Ismail?
Das habe ich ja alles getan. Also ich war ja mit dem Olli Kreuzer persönlich auch sehr befreundet. Ja. Wir haben sogar ein paar Tage Urlaub auf Mallorca zusammen gemacht. Ich kannte seine Lebenspartnerin gut. Wir sind oft abends zum Essen gegangen. Wir haben einen sehr guten Draht gehabt und kann es dir vorstellen, dass ich alles getan habe, um den Hasan davon abzubringen. Das sind aber Dinge, die sind zwischen Hasan und Oliver Kreuzer abgelaufen. Da ging es auch um Ehre und um Stolz. Und es ist gerade bei dieser Mentalität von den Arabern, sage ich jetzt mal so pauschal, ist das ein ganz heikles Thema. Ja? Und wenn ich zu einem sage, was ist dein Plan oder hast du überhaupt einen Plan, ja, das ist eine schwierige Aussage. Und wenn man das auch noch schriftlich macht und dann ein paar so Sachen in diese Richtung bringt, dann wird es schwierig, zwischen den zwei noch zu vermitteln. Und es war dann auch am schwer. Ich habe mich wirklich extrem eingesetzt für den Olli Kreuzer. Auch über den Bruder nochmal. Und das war dann nicht mehr zu kitten. Ja? Und es hat mir selber wahnsinnig leid getan, weil ich glaube, dass der Olli natürlich schon auch sehr gute Drähte in die Fußball-Bundesliga und in den Spielermarkt hatte und vor allem auch zu den Spielerberatern. Aber das war eine Sache, die konnte ich nicht verhindern.
Auf Oliver Kreuzer folgte dann Thomas Aichin. Das war eigentlich eine ganz schlechte Nummer. Er ist aber nicht Kandidat Nummer 1 gewesen, oder?
Da waren, soweit ich das mitgekriegt habe, über den Hasan, seinen Berater da, den Kia Korbashian aus London, waren da mehrere Leute im Gespräch.
Und anderem Horst Held.
Der war wohl auch im Gespräch, ja. Der war wohl auch im Gespräch. Das ist dann ist nicht zustande gekommen. Mehr möchte ich dazu ehrlich nicht sagen, weil die Details, da möchte ich nicht weiter drüber reden. Aber das ist auf jeden Fall nicht zustande. Und dann war auf einmal Thomas Aichin. Thomas Aichin, der kam am ersten Tag, das war ganz interessant, den habe ich vom Flughafen abgeholt. Und bin auf dem Weg zum Flughafen, ruft mich jemand an aus dem engeren Kreis von 60 und sagt mir, da sind Sachen hochgekommen mit Spielerberatern und irgendwelche unsauberen Dinge. Ja. Da habe ich gesagt, toll, wirst du mir das heute sagst jetzt, gerade wo ich den, der hat schon seinen Vertrag unterschrieben und jetzt sagt sie mir, jetzt mal vor 3 Tagen, dann hätte man der Sache vielleicht noch irgendwo nachgehen können. Ich weiß auch heute noch nicht, was da dran war. Auf jeden Fall habe ich, weil das so meine Art ist, ich habe dann im Auto auf dem Weg zum Trainingsplatz, habe ich den Aichin sofort damit konfrontiert. Habe gesagt, da hat mir gerade jetzt einer angerufen, sagen Sie mir mal, was Ihre Stellungnahme dazu, ja. Weil das belastet mich natürlich, wenn Sie hier am ersten Tag sind. Und ich höre sowas, dann hat er natürlich das abgestritten und hat gesagt, das ist alles Quatsch. Und war sehr emotional da, verstehe ich auch irgendwo. Und damit war für mich das Thema dann erst einmal gegessen. Ja.
Und dann kam Sebastian Bönisch.
Wie gesagt, war auch wieder so eine Sache, wo alle im Umfeld gesagt haben, toller Mann, toller Spieler. Ist zwar verletzungsanfällig, aber...
Wenn ich meine persönliche Meinung einfließen lassen darf, ja. Der schlechteste Abwehrspieler, den ich jemals im Trikot beim TSV 1860 gesehen habe. Ja. Und der, so hört man immer wieder, ja, absoluter Großverdiener war.
Der hat sicherlich nicht zu den Schlechtverdienendsten gehört, ja, sondern eher zu den Besserverdienern. Ich weiß auch jetzt nicht mehr, was der verdient hat. Auf jeden Fall hat man den halt dargestellt, also als tolle Verstärkung für die Abwehr. Braucht man nicht reden über seine Leistungen. Glaube ich, da war keiner begeistert. Deine Meinung war auch die allgemeine Meinung. Hat natürlich auch böse Schnitzer mal gemacht. Eins, glaube ich, gegen Stuttgart. Wenn wir das Spiel gewonnen hätten, dann wären wir wahrscheinlich auch von den Punkten her nicht abgestiegen. Aber das ist immer wenn und hätte, wenn und wäre. Der Bönisch war sicherlich zu dem Zeitpunkt, aber ich weiß es noch gut, wir hatten da von der Arge ein Fan-Treffen an dem Tag, wo der verpflichtet wurde, und das war bei uns oben im Besprechungsraum, und dann war der Bönisch gerade zu dem Zeitpunkt in unseren Geschäftsräumen, und da habe ich dem Bönisch habe ich gesagt, ich werde gerade mal, das ist gerade eine nette Gelegenheit, ich stelle dich mal den Vorständen von der AG mal vor, ja. Und dann bin ich mit dem da rein, und die haben alle applaudiert, da waren alle begeistert, ja. Was habt ihr da, tollen Mann jetzt noch für die Abwehr. Dass das dann alles anders ausgegangen ist, ja. Ich kann nur sagen, ich habe den Bönisch nicht rangebracht, das war natürlich der Aichin, und ja, der hat auch medizinische Untersuchungen gemacht. Was da alles gelaufen ist, das weiß ich nicht, weil das war auch nicht meine Aufgabe. Ja.
Dein letztes Spiel als Präsident war gegen Jan Regensburg in der Allianz Arena. Warst du seitdem wieder mal bei 60 im Stadion?
Ja, also, mich haben immer wieder, also ich, um das kurz zu beantworten, ich war einmal im Stadion, und zwar beim Auswärtsspiel in Nürnberg. Das war schon in der ersten Saison nach dem Abstieg.
Also mit den 14.000 Löwenfans.
Genau. Und das fand ich eine tolle Gelegenheit, da mal wieder zum Spiel zu fahren. Das bin ich allerdings blöderweise erst 10 Minuten zu spät gekommen, weil ich einen Fahrer hatte, der gemeint hatte, das schafft man in einer halben Stunde. Das war der Anthony Power. Und dem habe ich immer wieder versichert, dass man das nicht schafft. Und dann haben wir uns dort auch noch, weil er da gemeint hat, er muss auf sein Navi hören. Ich habe gesagt, ich war hier schon, da muss man da fahren. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war nur bei einem Spiel, bei dem. Ich bin immer wieder eingeladen worden, auch von Sponsoren, mit denen ich ein gutes Verhältnis habe, die Ehrenkarten hatten, haben gesagt, geh doch mit. Ich bin nicht gegangen, weil ich einfach auf der Ehrentribüne nicht sitzen wollte, weil ich nicht zwei Sitze weiter, ganz ehrlich gesagt, neben Leute sitzen möchte, die alles getan haben damals, dass ich da wegkomme von dieser Position, und die mir also nicht wohlgesonnen sind. Und deswegen muss ich mich in meiner Freizeit da nicht hinsetzen. Ja. Irgendwo in die Tribüne auf der anderen Seite, glaube ich, das geht nicht, weil sie mich dann dort auch wieder erkennen, und dann muss ich mich da irgendwelchen Diskussionen stellen. Ich habe mir die Spiele im Fernsehen angeschaut, viele Spiele, und ich bin natürlich nach wie vor Löwenfan und werde es auch immer bleiben. Wie gesagt, emotional habe ich mich schon ein bisschen entfernt davon, durch die Dinge, die alle passiert sind. Das muss man ganz klar sagen. Ja.
Wollen wir nochmal über diese Leute auf der Tribüne sprechen, die damals auch mit dem Investor auf dicke Freunde gemacht haben, und dann war plötzlich alles anders. Dann haben sie sich komplett dagegen gestellt. Wie bewertest du die Arbeit deines Nachfolgers? Es gibt die Turnhalle, ohne Hassan wurde angekündigt, ohne Schulden, wir wollen uns in der dritten Liga konsolidieren. Wie hat das aus deiner Sicht bislang funktioniert? Sponsoren sollten ja auch reihenweise quasi verpflichtet werden. Wie hat das aus deiner Sicht funktioniert?
Also ich bin zu weit weg, um das alles im Detail jetzt zu beurteilen zu können. Ich kann nur sagen, ich hab mir den Gedanken auch gemacht vor ein paar Tagen erst. Da wusste ich noch gar nicht, dass wir uns heute darüber unterhalten. Und da habe ich aber gesagt, was ist jetzt eigentlich in diesen 3 Jahren passiert? Der Hassan ist immer noch da, die Turnhalle ist noch nicht mal im Ansatz da, ja, weil die Turnhalle war immer ein großes Thema. Der Herr Sitzberger hat vor 4 Jahren, da wie ich noch Präsident war, die Aufgabe gekriegt, da, das war eigentlich sein Hauptthema, diesen Weg für diese Turnhalle zu finden, Sponsoren zu finden, einen Platz dafür zu finden. Da gab es eine Frau Zurich, die bei uns im Verwaltungsrat war, die bei der Stadt München ist. Wir hatten eine weitere, die jetzt dritte Bürgermeisterin, die Verena Titel. Über diese Drähte hat man gedacht, dass man auch von einem Standort was findet. Ich sehe überhaupt im Moment da nichts Fundamentales, dass das da weitergegangen ist. Ja. Was Sponsoren ist, kann ich nicht sagen. Aber ich sehe auch nicht da großartige, irgendwelche große Spruchbänder von neuen Sponsoren oder was. Ich habe unheimlich viel positive Resonanz bekommen, wie ich zurückgetreten bin von vielen, auch von Sponsoren und auch von vielen Fans. Und ich habe negative, wie das immer so, das habe ich aber schon vorher gehabt. Dass du hast immer, damit musst du dich einfach auseinandersetzen, wenn du Präsident beim Verein wie 1860 bist, dass du immer angegriffen wirst. Ja? Entweder von der Seite oder der Seite. Damit muss man leben. Da musst du dich erst auch mal zurechtfinden, wenn du solche Blogs liest, wie die in der DB24, die man natürlich als Präsident genauso lesen sollte wie jede andere Zeitung oder jedes andere Medium, die sich mit 60 beschäftigen. Und dann muss man natürlich auch mal erst einmal lernen, einzustecken. Ja? Aber da war auch immer sehr viel positive Resonanz. Und wenn ich mit den Leuten, wenn ich rausgegangen bin in diese Fanveranstaltung, habe ich eigentlich durchwegs positive Feedback bekommen, ja, für unseren Weg. Die Leute haben sich alle darauf gefreut. Endlich investiert der Hassan mal in den Verein, ja, was ja vorher auch nicht der Fall war, was auch erst durch mich dann passiert ist, weil der Hassan mit mir ein freundschaftliches Verhältnis, der gesehen hat, ich kann da auch was bewegen. Ich habe den Verwaltungsrat bewegen können, dass die mehrheitlich für diese Sachen gestimmt haben. Und ja, dass das jetzt letztendlich am 30. Mai 2017 so geendet hat, gibt es viele andere Beispiele, wo das auch schon war, dass das halt manchmal die Konstellation unglücklich war. Es war mehr wie unglücklich, dass wir manche gegen Bochum da die Spiele, manche haben wir wirklich unglücklich verloren. Gegen St. Pauli zu Hause, es sind lauter so Spiele, wo zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen da mit dabei. Aber das ist alles Wenn und Aber und Gejammer. Heidenheim, das Spiel bist du 10 Minuten vor Schluss, 1-0 in Führung und kriegst dann da so ein unglückliches Tor aus 30 Metern. Tja, das ist alles.
Es gibt so eine Internetseite, die nennt sich diewahretabelle.de. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, 60 wäre nach dieser Zweitligasaison, wenn alles korrekt gelaufen wäre, auch mit den Entscheidungen, ich glaube, auf Platz 9 gelegen oder dergleichen.
Ja, gut. Es gibt natürlich immer so, du kannst natürlich viele Schiedsrichterentscheidungen so und so sehen. Brauche ich gestern Abend bloß sehen, was einige Leute sagen, das war ein klarer Handelfmeter und andere sagen, das war gar nichts. Ja. In einer Zeitung habe ich heute gelesen, nur lapidar, der Haaland schießt den Ball am Tor vorbei. So. Und das kann man dann so und so sehen. Ja. Und du kannst es natürlich sehen, dass da etliche Spiele sind merkwürdig abgelaufen. Sind sie auch. Ja, und wir haben sehr unglückliche Entscheidungen gegen uns gehabt, ob wir da 9. wären oder 12. Mir hätte gereicht, wenn wir 16. oder 15. gewesen wären. Ja. War man nicht und andere können auch wieder eine Tabelle aufmachen, die sind vielleicht auch benachteiligt worden. Das ist immer schwierig.
Über eines wollen wir auch noch reden. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, die erste Mitgliederversammlung nach dem Abstieg vor 3 Jahren. Mhm. Wenn man da als Mitglied, ich sag mal so, den bisherigen Kurs unterstützt hat, wurde gegen diese Mitglieder fast schon so eine Atmosphäre der Angst erzeugt auf dieser Mitgliederversammlung. Bei dir war es so, dass du trotz der Ankündigung nicht hingekommen bist. Warum?
Also im Nachhinein gesehen, dann war es alles richtig, was ich gemacht habe, weil das brauche ich nicht, dass es mir so geht wie ein Bernhard Winkler, der sich da für den Verein extrem verdient und das war mal der große Held und der hat alles für ein totaler 60er, der alles für 60 tun würde, der dort angegangen worden ist. Das wäre mir wahrscheinlich genauso passiert. Ich habe einen ganz anderen Grund gehabt und das so im Nachhinein, nach ein paar Jahren Abstand kann man das so sagen, das habe ich eigentlich immer für mich behalten. Ich bin an dem Morgen an mein Auto gegangen und habe einen Zettel an meinem Auto gefunden. Und da stand drauf, geh nicht zur Mitgliederversammlung, ich weiß nicht mehr wörtlich, wir wissen jetzt, wo du wohnst und wo dein Auto steht. Ja, so sinngemäß war das gestanden. Daraufhin bin ich ungefähr eine Viertelstunde noch im Auto gesessen und habe mir überlegt, was ich jetzt machen soll. Ja. Meine Frau war sowieso total entnervt von der ganzen Geschichte, was da passiert ist und auch von den ständigen Beleidigungen, die ich gekriegt habe. Wir waren zum Beispiel da in der U-Bahn-Haltestelle Silberhornstraße, nur als Beispiel mal, wie wir auf die Wiesen gefahren sind. Das war noch, wie ich noch Präsident war. Ja. Und auf einmal so Leute zu mir hergekommen sind, so 60er-Fans halt, leicht angetrunken mit Bierflaschen in der Hand und mich da angepöbelt haben. Da war meine Frau dabei, die hat gesagt, was ist denn hier, wo bist denn du da überhaupt? Ja? Wieso pöbeln die dich an? Na gut, ich habe dann eine Viertelstunde im Auto gesessen und dann habe ich mir gedacht, nee, da gehst du jetzt nicht hin, weil wenn die tatsächlich da irgendwas machen und wenn es nur an meinem Auto ist, das brauche ich nicht. Ja, das brauche ich nicht. Ich bin jetzt sowieso zurückgetreten. Das schaue ich mir oder höre ich mir, schaue ich mir an auf dem DB24-Blog. Der schreibt das ganz schön minutiös da und das ist zwar nicht genauso wie dort sein, aber ich habe das trotzdem mitgekriegt.
Peter, du kamst sogar kurzzeitig wieder zurück zum TSV 1860 als Aufsichtsrat von Hasan Ismaik. Trotzdem hast du relativ schnell wieder hingeworfen. Warum?
Also relativ schnell finde ich nicht, weil ich war immerhin ein Jahr. Der hat mich in den Weihnachtstagen, ich glaube am zweiten Weihnachtsfeiertag war das, angerufen und dann ein Jahr später bin ich dann wieder zurückgetreten. Also warum? Auch ohne da jetzt ins Detail zu gehen, das war ganz einfach so. Und da habe ich auch wiederum nicht den Hasan gefragt. Ich habe aber das seinem Bruder ein paar Mal gesagt. Wir haben Aufsichtsratssitzungen da gehabt. Ich meine, ich war bei großen internationalen Firmen im Aufsichtsrat, unter anderem beim größten englischen Reiseveranstalter. Da ging es darum, ob wir 10 oder 15 Boeing 737 leasen. Und hier bei 60 ging es um ganz andere Themen, ja, um Bagatellen teilweise, wie man die sich mal da gestritten hat, und zwar stundenlang. Das macht einfach keinen Spaß. Das war eine ehrenamtliche Aufgabe, genau wie mein Präsidentenjob. Ich konnte da nichts bewegen, weil die Fronten, ich habe gedacht, ich kann da vermitteln, ja, weil ich gedacht habe, zu einigen aus dem Verwaltungsrat habe ich noch einen guten Draht. Ich kann da als Vermittler auftreten. Habe ich gesagt, ich habe dem beim vorletzten Mal, wo ich dort war, habe ich gesagt, noch eine so eine Sitzung und dann trete ich aus. Ja. Das habe ich dem Yahya gesagt. Der Yahya, der Bruder vom Hasan, habe gesagt, wenn es nochmal so kommt, dann alle unvorbereitet in dieses Meeting reingehen. So kann ich das nicht und so wollte ich das nicht. Und habe ich gesagt, wenn es noch, und das beim nächsten Mal war es wieder so. Und dann habe ich gesagt, so, das mache ich nicht mit und ich bereue das nicht, das war die richtige Entscheidung. Ich habe nichts bewegen können und wenn ich nicht irgendwo nichts bewegen kann, dann lasse ich es lieber.
Wie groß ist die Hoffnung, dass 60 München wieder an alte Zeiten anknüpfen kann, beziehungsweise was muss da passieren?
Ach ja, das ist ganz schwierig. Ich meine, 60, das sagt man immer so schön, ist ein schlafender Riese. In gewisser Weise ist es auch so. Das war auch, was mich total motiviert hat, weil ich gedacht habe, wir haben alles, wir haben die Fans, wir haben da angefangen haben, wir haben das Stadion, wir haben alles dazu und wir haben einen Investor. Eigentlich ideale Voraussetzungen, ja, und wir haben das jetzt bis aufs Stadion, haben wir immer noch, wir haben eine unheimliche, und damit meine ich jetzt nicht nur die Ultras, wir haben eine Fanbasis, die ist unglaublich noch, ja, weil ich habe das ja immer wieder noch, kriege ich das noch mit, wenn ich Leute auf der Straße, die mich immer noch ansprechen, die mich gar nicht kennen, aber noch irgendwo vom Sehen her sagen, ah, du bist doch der ehemalige Löwe. Das ist alles vorhanden hier in München. Ja, ein Riesenpotenzial und es gibt nicht nur FC Bayern Erfolgsfans, sondern es gibt auch noch genügend Löwenfans hier in der Stadt und nicht nur in der Stadt, sondern in ganz Deutschland. Insofern, die Basis ist da. Die Basis bröckelt natürlich, wenn das über Jahre weitergeht. Weil es fehlt natürlich von unten her. Ich kenne so viele Jungs von Freunden von mir, die zwar 60er-Fans sind, aber die Kinder dann auf einmal, da sage ich, wie konntest du das zulassen, ja? Dass der jetzt ein Roter wird? Das gibt's doch gar nicht. Ja, aber da sagt der in der Schule, die werden so nur gehänselt und...
Ist nicht ganz einfach,
ja. Ist nicht ganz einfach, heute Löwenfan zu sein. Ist ja schon als Erwachsener nicht ganz einfach. Wirst ja schon, teilweise bin ich ja immer schon veräppelt worden, ja. Was willst denn du mit deinen 60er? Was muss passieren? Es muss mal ganz einfach passieren, dass sich diese zwei Seiten, dass die irgendwo zusammenfinden. Da muss natürlich mal auch einer mal nachgeben vielleicht, ja. Jetzt sehe ich doch schon wieder, jetzt kommt da wieder der Nachfolger von einem Herrn Scharold. Und wenn ich schon wieder sehe, dass da es so aussieht, jedenfalls für mich von außen, dass mit dem 50 plus 1 schon wieder einer durchgedrückt werden soll, der bis jetzt, so sehe ich das, höre ich das, aus der fünften Liga. Ja, wenn die Ambitionen sind, jetzt aufzusteigen in die zweite Liga, ich weiß sehr wohl, was ein Herr Scharold gemacht hat und auch die Vorgänger. Das ist nicht so ganz so ein einfacher Job, diese ganze Lizenzierung. Und gerade bei 60 ist das ein sehr schwieriger Job, wo du dich sehr gut mit verschiedenen Dingen auskennen musst. Ja, also da geht es schon wieder los jetzt. Ja? Wenn der wieder durchgedrückt wird, da verhärtet sich doch das nur. Da muss man sich doch mal an den Tisch setzen und sagen, pass auf, jetzt, oder ich gebe auch mal nach und akzeptiere vielleicht deinen da, wenn der irgendwo akzeptabel ist. Und man wird da sicherlich keinen völlig blinden vorschlagen von Seiten von Hasan Ismaik. Ja?
Kann Robert Reisinger mit Hasan Ismaik überhaupt noch einen Frieden schließen?
Kann, das weiß ich nicht. Ich kann jetzt sagen, ich weiß nicht, wie verhärtet das ist. Dazu kann ich nicht, ich kann nicht in einen Herrn Reisinger reinschauen. Ja? Und ich kann auch nicht reinschauen in Ismaik. Aber ich glaube, der Ismaik würde das schon aus im Eigeninteresse versuchen, wenn der auf ihn zukommt und wenn der merkt, da ist Gegenliebe vorhanden oder da ist die Bereitschaft vorhanden, überhaupt wieder miteinander konstruktiv. Es ist ja nur konstruktiv im Sinne des Vereins. Es geht doch da nicht um persönliche Befindlichkeiten. Ja? Da muss ich dann auch mal zurückstecken, ja, mit meinen persönlichen Befindlichkeiten.
Ist denn Hasan Ismaik wirklich so ein schwieriger Mensch aus deiner Sicht? Du hast mit ihm ein bisschen zusammengearbeitet über mehr als ein Jahr.
Ja, anderthalb Jahre. Ne? Ich habe sehr viel mit ihm zusammengearbeitet. Teilweise haben wir jeden Tag telefoniert, ja, weil es gab ja auch Situationen, wo es um viele Sachen ging, die Veränderungen waren. Natürlich ist er kein einfacher Mensch. Ich glaube, wenn er ein einfacher Mensch wäre, dann wäre er nicht so erfolgreich. Der will seine Dinge natürlich auch durchsetzen. Nicht umsonst ist er so erfolgreich im Geschäftsleben gewesen. Ja. Was er vielleicht manchmal ein bisschen vergessen hat, dass hier eine andere Kultur ist, dass hier andere arbeitsrechtliche Gesetze gibt. Ja, das vergessen, ich habe sehr viel mit Amerikanern auch zu tun gehabt in meinem Berufsleben. Die haben das einmal vergessen, dass das Arbeitsrecht hier ein bisschen anders ist. Hire and fire, das funktioniert hier halt in Deutschland nicht so einfach. Und in diesen Dingen hat er ein bisschen Probleme gehabt manchmal, das zu verstehen, glaube ich. Aber er war auch lernbereit und wie gesagt, ich habe mich über weite Strecken sehr gut mit ihm verstanden. Ja. Und nicht deswegen, weil ich immer nachgegeben habe oder ihm Recht gegeben habe, sondern weil er auch anerkannt hat, dass ich auch mal ihm Kontra gegeben habe. Ja. Das ist auch, dass solche Menschen, mit denen muss man auch, ich habe viele in meinem Berufsleben, viele ähnliche Leute wie Hasan kennengelernt. Ja. Erfolgsmenschen, Führungsmenschen. Und da muss man auch menschlich umgehen können mit diesen Leuten. Da muss man sich aber auch die Mühe geben. Und das habe ich von Anfang an getan, weil die Voraussetzungen waren ja schlecht. Ja? Wie ich da gekommen bin, es war ja No-Go. Der hat ja mit keinen Leuten da gesprochen aus dem Verwaltungsrat, Präsidium. Das war ja alles No-Go. Und das erstmal das Vertrauen wieder aufzubauen, das hat gedauert. Dadurch war ich zweimal in Abu Dhabi bei ihm und ich habe gesagt, Hasan, ich versuche das jetzt anders zu machen. Ich versuche euch zusammenzubringen.
Du hast 50+1 angesprochen. Hat mit Sicherheit viele Vorteile, viele Nachteile. Kann man jetzt sehen, wie man will. Durch Corona, glaubst du, dass in dieses Thema Bewegung kommen wird?
Ja, also ich habe das gehofft, dass da Bewegung reinkommen wird, weil meine persönliche Meinung ist, dass das fallen muss, weil wir sind das einzige. Da bin ich natürlich, weiß ich schon, da bin ich auch, gibt es viele Gegner dafür. Ich verstehe auch die Argumente dafür, gar keine Frage. Ich verstehe auch, und es gibt auch viele Negativbeispiele, ja, braucht man gar nicht drüber reden. Aber der Profifußball ist nun mal nicht aufzuhalten, auch durch das Corona. Wird sich einiges vielleicht verändern. Ich hoffe, dass sich auch dieses 50+1 ändern wird, weil man jetzt gesehen hat, viele Vereine sind nicht überlebensfähig. Ja? Und ja, was wir jetzt, Corona hat verschiedene Sachen bewegt. Jetzt muss man mal abwarten, was bewegt Corona in England, was bewegt Corona in Spanien. Ist das ein Rückschritt für diese Vereine oder ist das ein Fortschritt? Ja? Sind die Vereine, die gesund sind, jetzt im Vorteil oder sind die Vereine, die eben von Sponsoren abhängig sind. Sind die im Vorteil? Ich glaube ja, dass die im Vorteil sind. Und ich glaube, dass 60 den Vorteil hat, dass er also einen Sponsor hat, der sicherlich in letzter Instanz den Verein nicht kaputt gehen lassen würde und nicht in die Insolvenz gehen lassen würde.
Du hast gesagt, du bist emotional nicht mehr ganz so dabei. Das wäre meine letzte Frage. Es geht sportlich jetzt weiter, es geht mit Geisterspielen weiter. Jetzt das nächste Spiel gegen den MSV Duisburg. Was glaubst du, ist in dieser Saison noch drin für den TSV 1860?
Gut, wenn man auf die Tabelle schaut, sind wir ja nicht weit weg vom Relegationsplatz oder vom zweiten Platz. Wenn 60 am Sonntag das Spiel gegen Duisburg gewinnt, und warum sollen sie das nicht? Ich meine, die Serie spricht für sich und da ist keiner unschlagbar in der Liga. Warum sollen sie das Spiel nicht gewinnen? Ohne Zuschauer ist vielleicht fehlt der 12. Mann, weiß ich nicht, wie viel das ausmacht, das ist auch wieder hypothetisch, aber macht sicher was aus. So ein Spiel zum Beispiel da, wo sie da noch in letzter Minute das 3-2 gemacht haben gegen Chemnitz. Das war sicherlich auch eine Sache von der Emotion vom Stadion, von den Fans her, was da los war die letzten Minuten. Aber ob das letztendlich den Punkt dann oder die 3 Punkte ausgemacht hat oder nicht, wird man jetzt vielleicht auch am Sonntag sehen. Aber wenn sie das Spiel gewinnen, dann sind sie voll drin noch. Und dann kann das auch ganz leicht passieren, dass sie zumindest Zweiter werden oder zumindest Dritter und noch in eine Relegation kommen. Also es ist alles drin in der Saison, absolut.
Peter Kasalet, vielen Dank für die offenen Worte.
Gerne. Vielen Dank, Peter.
Gerne.
Das war also das Gespräch mit Peter Kasalet. Und jetzt freuen wir uns auf das Spiel gegen den MSV Duisburg.
Hallo, hier ist Gerhard Vandenburg. Ihr hört die Löwen-Podcast Radis Erben.
Bis bald hier bei uns bei Radis Erben. Servus.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Bin ich Radi, ja, bin ich König, ja. Und das Spielfeld ist mein König.